Genieße dein Leben. In einem schwäbischen Dorf, es hätte auch ein badisches Dorf sein können, aber es ist nun mal in einem schwäbischen Dorf passiert. Aber dann ist es ein bisschen leichter, das zu hören, weil das ja, meistens nicht gleich einmal so nah ist. Gell? In einem schwäbischen Dorf, Erweckungsgebiet, da haben die Menschen, haben den Glauben, haben die Frömmigkeit fast schon mit der Muttermilch eingesogen. Das gibt es ja manche solche Landstriche, wo man wirklich sagen kann, Mensch, die sind aber auch alle fromm. Ne? Und in so einem Dorf war das, als eine Geburtstagsfeier zu Gange war, die Rußheimer, die grinsen jetzt, weil in Rußheim, da hat das Ganze angefangen mit diesem Thema, wo ich mich da damit auseinandersetzen musste oder durfte. Und ich habe gemerkt, dass das Thema, genieße dein Leben, dass das bei vielen Thema ist. Weil sie das nicht aushalten, auf der einen Seite das Leben zu genießen und auf der anderen Seite mit großen Schicksalsschlägen und so weiter umzugehen. Und deshalb habe ich mir gedacht, sage ich auch nachher später noch mehr dazu, wir wollen da so eine Predigtreihe dazu machen, wie das ist, mit solchen Spannungen umzugehen. Und in diesem schwäbischen Dorf war das nämlich genauso, denn da war eine Geburtstagsfeier am Gange und eine Frau sieht den Pfarrer, wie er da sitzt, ein Glas Wein trinkt, lustig ist, fröhlich ist. Ne? Tag zuvor hat sie ihn vielleicht auf einer Beerdigung gesehen. Und merkt es, wie der da das Leben eigentlich richtig genießt. Und dann geht sie zu diesem Pfarrer hin und sagt, aber Herr Pfarrer, dass Sie jetzt auch noch das Alkohol trinken anfangen. Der Pfarrer sagt, also wieso und überhaupt? Er beginnt sich da zu rechtfertigen und sagt, also schließlich ist er volljährig und der Wein ist nichts Schlechtes. Und außerdem, selbst Jesus hat Wasser zu Wein gemacht. Das war sein erstes Wunder, sagt er. Und Frau Häberle entgegnet ihm dann, ja, sei erstes, aber sei bestes war das nicht. Mich wird interessieren. Und ich habe lange überlegt, ob wir jetzt nicht eine Runde machen, wie das eigentlich ist mit den Wunder von Jesus. Ne? Was war sein bestes Wunder? War es das? Für mich, kann ich gleich vorneweg sagen, für mich war es genau das. Aber die Frau Häberle, die hat genau gewusst, dass das im Jahr Jesus nicht sein bestes Wunder war. Und ich möchte dieser Frage ein bisschen nachgehen. Wie würdet ihr da eigentlich entscheiden? Und wir hören deshalb jetzt einmal, damit wir so nahe finden in die Geschichte, Johannes 2, die Verse 1 bis 11. Julia, neben dir liegt die Bibel und du kannst es dann direkt auch gleich vorlesen. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Apostel, Römer, die Korinther.
Was, Johannes?
Ja? Johannes 2, 1 bis 11. Okay.
Und am dritten Tage war eine Hochzeit in Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr: Was geht's dich an, Frau, was ich tue? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagt, das tut. Es standen aber dort noch 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte, und in jeden gingen 2 oder 3 Maße. Jesus spricht zu ihnen: Füll die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt's dem Speisemeister. Und sie brachten es ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war, und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten, die das Wasser geschöpft hatten, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jeder Mann gibt zuerst den guten Wein, und wenn sie betrunken werden, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa. Und er offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn.
Er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger, die glaubten an ihn. Mir gefällt diese Geschichte, nicht nur eben, weil ich aus einem Weindorf komme, in Kleinbottwar, und nicht nur, weil ich auch ab und zu mal gern einen Rotwein trinke, sondern weil ich denke, dass in der Bibel das Leben beschrieben wird, wie es tatsächlich auch gelebt werden muss. Und was mir noch viel mehr gefällt, ist, dass Jesus als Paradebeispiel sozusagen vorne dran steht und uns zeigt, wie das Leben gemeistert, wie das Leben eben gelebt werden kann. Ich möchte sagen, er erlebt genau die gleiche Spannung wie wir auch. Eben die Frage, wie ist denn das jetzt mit dem Genießen? Wie ist denn das, wenn ich da die Not auf der anderen Seite sehe? Wie ist denn das? Wie kriege ich denn das überhaupt zusammen? Geht es denn überhaupt zusammen? Erlebt in Spannungen, wo ich sagen möchte, sind es kreative Spannungen. Und ich möchte uns eigentlich Mut machen, eben solche Spannungen nicht aufzulösen, sondern jeweils die beiden Pole, die zusammengehören, die mit Leben zu füllen. Auf der einen Seite eben das Genießen und auf der anderen Seite auch der Umgang mit Not, mit Leid, mit Stunden und mit Tagen, so wie es der Julian gesagt hat, die uns nicht so gefallen, wo wir wirklich auch an den Rand kommen. Jesus lebt es. Er lebt solche kreative Spannungen. Kreative Spannungen sage ich deshalb, weil es gibt Spannungen, die für das Leben überhaupt nicht positiv sind. Stress, Streit, das sind solche Spannungen, wenn so Spannung in der Luft liegt, das ist oftmals nichts Lebensförderndes, sondern das ist etwas, was das Leben oftmals kaputt macht. Wenn man so richtig Stress hat, kriegst du ein Magengeschwür, haut es rein und dann ist vorbei. Nicht lebensfördernd. Aber wenn man diese Spannung aushält, oder so würde ich einfach beschreiben, dass das eine Spannung ist zwischen diesen zwei Polen, dann erfährt das Leben Tiefe und entfaltet sich. Jesus lebt in verschiedenen Spannungsfeldern. Und wir haben uns vorgenommen, so in den nächsten paar Gottesdienste eben diese verschiedenen Spannungsfelder mal beleuchten. Das eine Spannungsfeld ist eben das Empfangen und das Hingeben. Und wenn man nämlich eben nur auf einer Seite die Betonung setzt und nicht beide Seiten von dieser Ellipse da zum Wirken bringt, zum Tragen bringt, dann wird es schief, dann gelingt es eben nicht. Jesus ist auf der einen Seite ganz still vor Gott, er empfängt, er kann sogar so weit hingehen, gell, dass er sagt, also normalerweise kommen ein Haufen Leute immer zu ihm, die werden geheilt, die werden gesund gemacht und so weiter und er hat alle Hände voll zu tun. Und plötzlich kann er sagen, jetzt geht weg. Der hat doch nicht gesagt, also jetzt bitte geht einmal weg, ich möchte jetzt vielleicht auch mal beten und wenn es dann eine halbe Stunde nun auszieht, dann sagt er, naja, jetzt hat es halt doch nicht so geklappt. Nee, der kann sagen, in der Bibel heißt er trieb sie von sich weg. Der hat ihn auf gut Deutsch in dritten Arsch gegeben und hat gesagt, jetzt haut ab, denn ich habe jetzt einen anderen Termin. Ich muss zu meinem Vater, ich muss dort empfangen. Er sucht, heißt er, er sucht die Stille. Auf der einen Seite eben dieses Empfangen von Gott und auf der anderen Seite den Menschen ganz zugewandt. Er ist wirklich da und er heilt sie. Er geht mit ihnen. Er hört sich ihre Geschichte an. Er lässt sie ganz nah an sich rankommen. Und ich denke, dass es nur deshalb geht, weil er eben diese zwei Pole hat. Auch bei mir. Ich denke, dass das bei euch so ähnlich ist. Wenn ihr lange, lange Zeit mit anderen unterwegs seid, den Menschen ganz zugewandt seid, mit ihnen viel erlebt, dann komme ich an solche Punkte, wo ich sage, ich brauche jetzt wieder meine Ruhe, sonst geht es nicht. Das Schlimmste für mich sind eigentlich immer so Freizeiten, so 10, 14 Tage. Da merke ich, dass da am Schluss, da wäre ich richtig kribbelig. Nicht, weil ich müde bin, sondern weil ich merke, ich komme überhaupt nicht mehr zu solchen Situationen, wo ich mich rausnehmen kann, wo ich Pause machen kann, wo ich mich ja, ganz zu Gott wenden kann. Oder auch die andere Spannung, frei sein und sich binden. Auf der einen Seite ist Jesus ganz unabhängig von menschlichen Normen. Der kann aber auch alles auf den Kopf stellen. Total frei. Der kann sagen, was geht's mich an? Ja, zu den Alten sagt er, da ist gesagt, was weiß ich, Bergpredigt, du kannst dich scheiden lassen und was weiß ich was alles. Und er sagt, nee, ist nicht. Menschliche Normen kannst du gerade vergessen. Genauso, wenn menschliche Normen sagt, naja, das ist aber ein ganz schlechter. Das sind Zöllner, Sünder, Hure und solche. Also so die Leute, wo bei uns auf der Straße oder unter der Brücke oder was weiß ich wo leben, wo irgendwo so ein Bumscontainer stehen, das sind die Leute, wo wirklich richtig scheiße sind. Und Jesus geht hin zu denen und sagt, mit dir feiere ich heute ein Fest. Menschliche Normen bei Jesus, das kannst du gerade vergessen. Und auf der anderen Seite ist er aber so total gebunden an Gottes Wille, dass es radikaler überhaupt gar nicht mehr geht. Bei dem Scheide, da sagt er, also du, hör zu, das geht einmal so nicht, dass das da irgendwie erlaubt wird, sondern er radikalisiert das und sagt, also schon, wenn du eine Frau anziehst, dann hast du mit ihr in Gedanken die Ehe gebrochen. Ganz spannendes Thema. Aber Jesus ist auf der einen Seite ganz frei und auf der anderen Seite total gebunden an Gottes Willen. Auch festhalten und loslassen. Gell? Auf der einen Seite hält Jesus fest an dem Bild, das Gott von ihm hat. Dieser Satz an seiner Taufe. Siehe, das ist mein geliebter Sohn. Das hält er fest, dieses Bild. Und lässt das Bild, dass die anderen sich von ihm gemacht haben, ne? So der Öko-Jesus oder Peace und der Friedensbringer-Jesus und der Heiler-Jesus und der Wunder-Jesus, das lässt er überhaupt nicht an sich ran und sagt, mit dem habe ich überhaupt nichts zu tun, auch in dieser Geschichte. Gell? Da sagt er, wahrscheinlich hat seine Mutter gewusst, dass der da einiges machen kann, aber da sagt er, Weib, was habe ich mit dir überhaupt zu schaffen? Fest auf der einen Seite, am Bild, das Gott von ihm hat. Und auf der anderen Seite lässt er los die Bilder, die andere von ihm haben. Und ich denke, er macht uns auch Mut, dass wir genauso wie er auch die Bilder loslassen können, die andere von uns haben. Auch die Bilder, die wir manchmal selber von uns haben. Wenn solche Sätze uns immer wieder einklagen, eindröhnen, du kannst nichts, du taugst nichts, du bist nichts. Da macht er uns Mut, solche Sätze, solche Bilder loszulassen und das Leben zu genießen. Und eben diese andere Spannung, auf der einen Seite dieses Genießen und auf der anderen Seite das Erleiden, um das es heute geht. Jawohl, Jesus ist kein weltflüchtiger Asket, der die Schönheit des Lebens verachtet. Er kann fasten, jawohl, aber er kann ebenso auch feiern. Er geht auf eine Hochzeit und auf der Hochzeit wird gefeiert. Anders wie bei uns. Jesus hält auf dieser Hochzeit keine weltverneinende Abendandacht. So am Schluss, wo er nochmal so richtig Wein einschenkt und sagt, also, boah, so geht es nicht. Nee, er schenkt Wein ein, ja, aber ein ganz anderer, ein richtig guter. Er verwandelt als Freudenmeister Wasser zu Wein und hebt damit nur die festliche Stimmung, die da eben an dieser Hochzeit, die da im Gange war. Eine Hochzeit im Orient, die hat 7 Tage gedauert. Und es wäre natürlich eine riesige Blamage gewesen, wenn da irgendwie das Trinken ausgeht. War da schon mal auf einer Hochzeit, wo das Trinken ausgeht? Wenn ihr dort schon mal wart, das denkt euch ewig. Und das denkt jedem ähnlich. Mir denkt zum Beispiel noch eine Hochzeit, da war es sowas von bitterkalt, das wäre in meinem Leben nicht vergessen. Es war im Mai. Furchtbar. Furchtbare Hochzeit. Und da ist zwar das Trinken nicht ausgegangen, aber das Essen, das war ruckzuck weg. Die haben sich da drauf gestürzt auf dieses Buffet, so etwas hat die Menschheit noch nicht gesehen. Gell? Und die sind gekommen auf einem Teller, da war Vorspeise, das Essen und der Nachtisch war auch noch alles drauf, dass sie keine Aufsatzbretter drum gemacht haben, das war gerade alles. Ich übertreibe ein bisschen, aber auf jeden Fall, als normal gesitteter Mensch auf einer Hochzeit, wenn du zuerst deine Vorspeise gegessen hast und dann deine Hauptspeise, da war das Spätzle aus und danach ist, dann hast du bloß von Weitem gesehen. Das denkt dir ewig. Und so wäre es dort genauso gewesen. Und Jesus geht hin und hilft diesem Brautpaar, dass es eben nicht zu dieser peinlichen Situation kommt, sondern dass sie feiern können. Und zwar richtig feiern. Immer wieder feiert Jesus mit denen, deren Leben alles andere als ein Fest ist. Und er feiert die ausgelassene Festfreude des Reiches Gottes. Wo Gottes Sehnsucht nach dem Menschen zu seinem Ziel kommt. Er holt sie wieder zurück, Es gibt ein herrliches Buch, das heißt Jesu Tischgemeinschaft mit den Sündern, so ein theologisches Buch, wo der dann deutlich macht, in dem Moment, wo Jesus mit Zachäus zum Beispiel feiert, holt er ihn zurück ins Reich Gottes. Wo Jesus zusammensitzt mit diesen Huren und mit diesen Zöllnern, wo er mit denen zusammensitzt, holt er sie wieder heim in die Gemeinschaft mit seinem Vater. Das passiert da, wenn Jesus feiert. Und deshalb regen die anderen sich auf. Deshalb können die auch sagen, gell, der Menschensohn, der isst und trinkt. Siehe, heißt es einmal im Matthäus-Evangelium, siehe, was ist dieser Mensch für ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder. So war Jesus. Und Jesus pflegt Freundschaften und erlebt die Natur in ihrer Schönheit und ihrer Vielfalt. Jesus genießt das Leben. Er ist ganz da und atmet das, was ihn umgibt, richtig in sich auf. Man muss die Lilienpracht auf dem Feld wahrgenommen haben. Man muss die Vögel zwitschern gehört haben, bevor man sie zu Sinnbildern in seiner Verkündigung macht. Er kann doch nicht sagen, guck an, wie wunderschön das die Lilien sind. Wenn er das nicht selber empfunden hätte, wenn er das nicht selber auch genossen hätte, dann wäre er doch nie auf die Idee gekommen. Aber Jesus sieht die Schönheit und sagt, guck hin, genieß es. Atme es in dich auf. Genießen heißt, jetzt kommen ein paar Zitate, genießen heißt, sich mit wachem Sinn der Wirklichkeit zuwenden und diese in ihrer Vielgestaltigkeit aufnehmen und erleben. Genießen ist das Wahrnehmen der Fülle der Schöpfung. Es wirkt schöpferisch in uns. Ich weiß nicht, ob ihr das am vergangenen Sonntag auch so erlebt habt, aber bestimmt habt ihr das schon mal erlebt. Bei einem herrlichen Tag, schöner blauer Himmel, die Sonne scheint. Draußen ist alles zu mit Eis, alles gefroren. Der Weg ist frei, man kann mit dem Auto direkt den Parkplatz nachfahren, okay, und dann aussteigen, da passiert also nichts. Und dann läuft man über diesen gefrorenen Schnee und es knistert unter den Füßen. Es bricht immer so ein, also wenn man so frische Spuren legt. Ne? Vielleicht habt ihr das am Sonntag erlebt. Und wenn ihr das erlebt habt, so ging es mir, habe ich kurz erlebt, habe ich gedacht, wow, ist das schön. Und vieles, was einen vorher eigentlich runterreißt, gell, vieles, was einen fast ein bisschen depressiv macht, ist in dem Moment vergessen. Ein richtig schöner Spaziergang. Eine richtig schöne Dusche nach einem angeschränkten Tag mit einem saugut riechenden Parfüm. Also Duschgel, so muss man eigentlich sagen. Also ein richtig teures Duschgel. Das haben wir manchmal gesagt in unserem Seelsorgekurs. Gell, hat der Lehrer, der hat immer wieder dann gesagt, ja, und wenn die dann ihnen so gegenüber sind, und wenn sie so ganz depressiv sind, dann sage sie ihnen doch, das war dann unser Spottwort über Seelsorgeunterricht, dann sage sie ihnen doch, er soll sich in der Drogerie das teuerste Duschgel kaufen, was es gibt. Unter die Dusche stehe, sich einreibe mit diesem Parfüm und es richtig gehend genieße. Ich schwöre Ihnen, hat er gesagt, liebe Brüder, ich schwöre Ihnen, dem Mensch geht's nachher besser. Und das stimmt. Obwohl wir da gefrotzelt haben. Aber habt ihr das schon mal erlebt, nach so einem richtig anstrengenden Tag, ein richtig teures Duschgel und dann unter Dusche gestanden und so lange geduscht, bis kalt Wasser gekommen ist? Nee, okay. Aber das ist doch genial, oder nicht? Und das bereichert unser Leben. Da wird's richtig schön. Da wird's richtig spannend. Die Genussfähigkeit ist ein bewusstes Aufnehmen dessen, was ich sehe, höre, empfinde, schmecken. Ein dankbares Verarbeiten und Speichern dieser Erlebnisse, sodass der Innenraum meiner Gefühle und Stimmungen davon erfüllt, erleuchtet und verwandelt wird. Jawohl, wer genießen kann, wird nicht unter die Macht der Genuss- und Suchtmittel geraten, sondern wird mit ihnen umgehen können. Wenn du ein Glas Wein genießen kannst, brauchst du keine Angst haben, dass du da davon abhängig wirst. Das ist immer das Schwere, gell? Wenn man so mit Jugendlichen unterwegs ist. Auf der einen Seite, wisst ihr, an so einem heißen Tag, wenn man viel erlebt hat, wenn man einen Gipfel erklommen hat, dann möchte man abends hinsitzen und ein kühles Bier trinken. So dann eine Zeit. Das tut doch da richtig gut, oder? Seid ihr mit mir einer Meinung? So einigermaßen wenigstens. Auch wenn man das normal nicht sagen darf bei der Fromme und so weiter. Aber das tut doch richtig gut. Gell? Und das Problem ist, wenn wir dann mit Jugendlichen unterwegs sind, dass die eben nicht, die kriegen das nicht gebacken, gell? Dass man da ein Bier trinken kann oder zwei, dass man auch mal ein Dritz trinken kann und lustig sein kann, ohne dass man da davon abhängig wird und in diese Spirale da hinunter zu sneidabt. Genießen können. Wer genießen kann, wer das Bierle, so richtig schönes, kühles, blondes Bier, wer das genießen kann, der wird nicht abhängig davon werden. Weil man, ja, wenn man Nein sagen kann, kann man auch dosieren. Und dadurch wird das Leben reicher. Das Bedürfnis, andere teilnehmen zu lassen, sie zu Genossen zu machen, das nimmt zu. Jawohl, den anderen zu Genossen zu machen. All das, was wir da erleben, ob das jetzt Essen ist, ein guter Rehbraten, gell? Oder ob das Trinken ist, ein kühles Bier, ein Wein. Jetzt bringt es mal was zum Trinken. Nee, okay. Es brennt, weil wir haben hier nämlich so Alarmanlage und wenn man zu viel raucht, also deshalb darf man im Schlosskeller nicht rauchen, wenn es zu viel raucht, du bist mutig, weil das raucht. Und da oben ist... Okay, also gut. Wir hoffen, dass die Alarmanlage nicht losgeht. Andere teilnehmen zu lassen an dem, was man genießt, sie zu Genosse zu machen, nimmt zu, wenn man selber genießen kann. Wir haben es jetzt von Essen und so weiter gehört oder von einem Glas Wein, aber ich denke, es ist genauso auch mit unserem Glauben. Wenn wir, habt ihr mal überlegt, habt ihr schon mal gesagt zu jemand, dass ihr das genießt, als Jünger Jesu unterwegs zu sein? Spürt man euch das an, dass das für euch etwas ist, was euch erfrischt, was euch fröhlich macht, was euch frei macht? Dass ihr so richtig, richtige Genießer seid. Jawohl, ich muss sagen, ich bin gern Christ. Ich mag das, als Christ zu leben. Es ist für mich nicht vorstellbar, warum das manche sagen, naja, ich möchte mein Leben leben und dann so mit 75, drei Tage, bevor es das Ende da ist, da wäre dann Christ. So ein Quatsch habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Weil, Jesus sagte mal, er ist gekommen, dass ich das Leben habe, volle Genüge habe. Psalm 23. Er schenkt mir voll ein. Das heißt, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Das Leben ist was Schönes, was Jesus uns gibt. Und die Juden früher, die waren stolz, dass sie gewusst haben, was Gott will. Das hat sie von den Heiden unterscheidet. Die haben gesagt, wir wissen, was Gott will. Uns möchte Gott das Leben schenken und wir benehmen uns manchmal so, also wie wenn das ist halt das, wo ich da nicht verstehe. Also wenn wir einladen, naja, also weißt, es ist zwar alles furchtbar und schlimm und so weiter und als Christ, da kann ich nichts, da darf ich nichts mehr und so weiter und so fort. Es ist nur noch furchtbar. Das macht mich nicht an. Aber das hat mich mit überzeugt vom Christsein, wo ich Menschen erlebt habe, die sagen konnten, aus dem Grund bin ich Christ. Weil Jesus mein Leben erfüllt, weil Jesus mein Leben bereichert, weil ich das genießen kann, mein Leben und auch die Gemeinschaft mit ihm. Und wir wären auch selber genießbar für andere, wenn wir genießen können. Wer nicht genießen kann, ist sicher auch nicht genießbar für andere. Genießen können ist ein Ausdruck des Vertrauens in das Leben. Jawohl. Das, was gestern war, kann ich getrost vergessen. Das, was morgen kommt, kann ich auch getrost vergessen. An dem gestern kann ich nichts mehr ändern, an dem morgen, da kann ich nicht viel ändern. Ich nehme es aus Gottes Hand, aber ich genieße es jetzt, dass ich hier bin, dass ich da sein kann. Jetzt kann man natürlich fragen, also Peter, Entschuldigung, aber das ist alles ganz gut mit dem Genießen. Aber weißt du nicht, dass das Leben eben nicht nur aus Party besteht? Weißt du nicht, dass es Menschen gibt, denen geht es gar nicht gut. Und ich kann da eigentlich nur sagen, jawohl, ich weiß es. Und ich habe die Not in der Welt gesehen, an unterschiedlichsten Stellen. Ob das im Ausland war oder bei mir zu Hause oder in Gemeinden, wo ich unterwegs bin, ich kenne die Not. Und jeder, der mit offenen Augen durch die Welt geht, der kennt es. Und genau deshalb gefällt mir dieser Jesus so. Weil der keins von den beiden ausklammert. Weil er genießen kann, weil er auf eine Hochzeit gehen kann und feiern kann und Wein machen kann, Spätlese machen kann, sodass die Stimmung auch noch angeheizt wird. Dieser Weinmeister, der sagt ja, also jeder, gibt zuerst den guten Wein. Und wenn die Leute dann besoffen sind, dann gäbe es den schlechten. Du hast es aber andersrum gemacht. Also waren die besoffen und dann ist der bessere Wein gekommen. So muss man das verstehen. Und dazu trägt Jesus bei. Aber Jesus klammert den anderen Bereich nicht aus, sondern sagt, und genau da schlägt eben auch mein Herz. Beides gehört zusammen. Die Sympathie des Lebens bewahrt Jesus zugleich vor der Gleichgültigkeit im Umgang mit fremder Not und auch mit eigenem Leiden. Eben weil er das Leben genießt, kann er das andere eben auch ganz sich den Menschen zuwenden. Heißt Genussfähigkeit, die Weite des Lebens wahrzunehmen, so bedeutet Leidensfähigkeit, die Grenzen des Lebens annehmen. Genuss und Leidensfähigkeit, die stärken und bedingen sich wechselseitig. Wer das Leben leiden kann, der kann es auch erleiden. Jesus genießt die Sonnenseite des Lebens, stellt sich aber auch zu seiner Schattenseite. Im Umgang mit Kranken, mit Bedürftigen, mit zu kurz gekommenen und in der bewussten Bejahung von seinem eigenen Weg. Wo es mal heißt im Johannesevangelium, das ist der Weg des Weizenkorns. Der muss sterben, bevor neues Leben entsteht. Jesus erträgt Widerstand und Ablehnung seiner Feinde und erträgt auch Enttäuschungen von seinen Freunden. Er lässt es zu, dass sein Vater im Himmel buchstäblich seinen eigenen Weg durchkreuzt. Zur Leidensfähigkeit gehört eben auch die Bereitschaft zum Verzicht, die Überwindung von der eigenen Bequemlichkeit und Wehleidigkeit. Ich fand es faszinierend, letztes Wochenende mit Elmendingen so ein Lebenshauswochenende gehabt und da haben wir das Lebensbild von Paul Gerhardt nochmal gehört. Paul Gerhardt, 30-jähriger Krieg, aufgewachsen, Pest erlebt, spät geheiratet, verliert, ich glaube 5 von 6 Kinder oder 6 von 7 Kinder, weiß jetzt nicht mehr auswendig, innerhalb der ersten Jahre, manchmal ersten Monate, wirklich ein Haufen Leiden, wo dieser Mensch mitmachen muss. Und Paul Gerhardt dichtet die schönsten Lieder, die wir heute noch singen, ja, 400 Jahre später. Ein Wahnsinn. Lieder, die eine Dichte haben, die eine Schönheit haben, wollte man eigentlich heute singen, du meine Seele singe wohl auf und singe schön. Da merkt man überhaupt nichts, dass dieser Paul Gerhardt durch solche tiefe Täler durchgegangen ist. Und Andreas Malessa war das, der das Lebensbild da gesprochen hat, der fragt, wenn man das so an sich vorübergehen lässt, das Lebensbild von Paul Gerhardt, würdet ihr tauschen wollen? Und jeder denkt, nee, danke. Also da lebe lieber heute. Da genieße lieber heute mein Wein und mein Thermalbad und was ich alles habe. Aber tausche mit Paul Gerhardt möchte ich eigentlich nicht. Und Andreas Malessa sagt, ich möchte eigentlich auch nicht tauschen. Nee, ich möchte nicht tauschen, nur an einer Stelle. Nämlich an der Stelle, wo es um die Wehleidigkeit geht. Wehleidigkeit war bei Paul Gerhardt überhaupt nicht abzuspüren. Bequemlichkeit. Überhaupt nicht zu finden in dem, was man von ihm weiß. Nee, er sagt, und ich bleibe bei diesem Jesus Christus, bleibe ich fest dran. Die Fähigkeit zu leiden verbindet uns mit einem besonderen Maß mit Jesus. Es ist eben so, dass nicht durch Aktion die Erlösung der Welt möglich geworden ist, sondern durch die Passion. Nicht die Aktivisten werden die Welt retten, sondern die bereit sind, eben auch den unteren Weg zu gehen. Mit solcher Gemeinschaft zu haben, die nicht unbedingt von vornherein zu dieser Mittelschicht gehören und zu diesem wohltemperierten Christentum, sondern die bereit sind, zu Menschen hinzugehen, die diesen Jesus Christus brauchen und sie zu Genossen zu machen. Leiden können ist die Macht der Ohnmächtigen. Es gibt ein schönes Zitat von Viktor Frankl, ein Psychiater. Der hatte als Jude seine Eltern, seinen Bruder und seine schwangere Frau im Konzentrationslager verloren. Und als einzig Überlebender seiner Familie sagt er, selbst in der höllischen Situation des KZ, es gibt etwas, was ihr mir nicht nehmen könnt. Das ist die Freiheit zu wählen, wie ich auf das, was ihr mir antut, reagiere. Ihr könnt mir alles nehmen, aber nicht die Freiheit zu wählen, wie ich auf das, was ihr mir antut, reagiere. In dieser Spannung leben wir. Jawohl, ich lade euch ein zum Genießen. Ich lade euch aber auch ein zum Erleiden. Es gibt eine schöne Story, das betrifft nochmal das Essen aus dem Schwäbischen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Herrgottsbscheißerler sind. Was war's? Genau, Maultasche. Sehr gut, aufgepasst in Rosheim. Maultasche. Eine knifflige Hausfrau hat, das ist eigentlich ein Gericht aus der Fastenzeit, eine knifflige Hausfrau, die hat da diese schwäbische Spezialität kreiert, genau in der Karwoche. Und normalerweise gibt es im Schwäbischen eben einen Gründonnerstag. Karwoche, wo eigentlich das Fleisch verboten ist. Aber die Frau, die hat das Fleisch eingepackt in Nudelteig und hat so das Fleisch vor den Augen, vor Gott sozusagen, verborgen. Deshalb heißen die Dinger bei uns Herrgottsbscheißerle. Man merkt auch ein bisschen so die Nähe zu Jesus das, und zu Gott, dass man das so sagen darf, gell? So Herrgottsbscheißerle. Wenn es das wieder gibt, dann Gründonnerstag. Seht ihr, und da gibt's. Ich hatte ein Erlebnis, da war eine Afrikanerin bei mir zu Besuch und wir waren unterwegs, eben fast auf so einer Kneipentour. Und dann sind wir in so eine Wirtschaft reingegangen, wollte eigentlich essen. Und dann stand als Spezialität außer drauf Maultaschen. Jetzt habe ich das der Afrikanerin erklärt, was denn eigentlich Maultaschen sind. Ich weiß nicht, ich glaube, es war nur aber dabei, weil so gut Englisch kann ich gar nicht, dass man das so erklären kann. Aber ich habe das mit dem Herrgottsbscheißerle da erklärt. Ja? Haben also gesagt, dass das aus der Fastenzeit kommt, dass das Fleisch ist, wo versteckt wird, praktisch vor Gott, dass der es nicht sieht. Und die Afrikanerin, die hat zu mir gesagt, die Niki Lukas, komm, lass uns ganz schnell weggehen. Sie hat es nicht ausgehalten. Das hat mich nachdenklich gemacht. Und ich denke, das war eine angemessene Situation. Eben, nicht der Herrgott zu bescheißen, zu meinen, naja, jetzt immer ein bisschen genießen und ein bisschen leiden und packe immer alles so ein bisschen zusammen und sind aber dann beides nicht recht. Nee, wir sollten der Herrgott nicht bescheißen, sondern wenn wir fasten und wenn wir bei den Menschen sind, dann sind wir bei den Menschen und fasten. Wenn wir genießen, wenn wir in einem richtig schönen Hotel sitzen, branchen, Kaffee trinken, Orangensaft, frisch gepresst, Lachsbrot und weiß der Geier was noch alles, dann sind wir da und genießen. Aber wir machen es voll. So wie Teresa von Avila mal gesagt hat, also wenn Rehbraten, dann Rehbraten und wenn Fasten, dann Fasten. Aber nicht bescheißen. Macht es nicht. Ihr dürft es genießen, Jesus lädt uns dazu ein. Amen.